Vom nächsten Mittwoch bis Sonntag treffen sich in Davos sozusagen die wichtigsten Leute auf dieser Welt. Über 30 Staats- und Regierungschefs und über 80 Minister, darunter auch unsere zum Teil. Chefs von riesigen globalen Konzernen, Schauspieler, erfolgreiche Sportler und so weiter. Alles trifft sich in Davos. Im Umkreis von circa 46 Kilometern wird der ganze Luftraum während dieser Zeit praktisch geschlossen. Einzig in den Luftraum eintreten dürfen Flieger, die Gesuche gestellt haben. Das sind dann meistens die hohen Staatschefs, die dann direkt dorthin fliegen oder von Kloten per Helikopter dann nach Davos geflogen werden. Alle anderen wichtigen Leute, die nach Kloten kommen, die werden mit richtigen Luxuskarossen, die Festungen gleichen, kugelsicher sind, werden sie von Kloten nach Davos hochgefahren. Ein riesiger Aufwand für das viertägige Treffen in Davos, wenn so viele wichtige Persönlichkeiten an einem Ort zusammenkommen, dann muss in der heutigen Zeit müssen so große Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden. Alles andere wäre ja unverantwortlich. Aber übrigens auch die Luftwaffe, alles ist jetzt dann ab Mittwoch läuft alles auf höchster Sicherheitsstufe in der Schweiz. Das sind eben die richtigen VIPs. VIP, very important person. Also die sehr wichtigen Leute. Das sind die wahren VIPs. Wer es an das Wirtschaftsforum geschafft hat, der gehört definitiv zur Gruppe von diesen Menschen. Diese Menschen werden als dermaßen wichtig gesehen, weil sie viel Macht ausüben und Macht haben. Meistens sind sie sehr reich. Oder sie können irgendetwas außerordentlich gut, super Schauspieler, weltberühmt, Sportler, die Spitzenleistungen machen. Und deshalb finden wir sie ja selber auch wichtig. Ich möchte jetzt zwar nicht die Bedeutung dieser Menschen schmälern, doch so wichtig diese Menschen auch sein mögen in dieser Welt, aus der Sicht Gottes sieht das anders aus. Diese in unseren Augen wichtigen Menschen sind in Gottes Augen nicht wichtiger als du. In den Augen Gottes bist du genauso eine sehr wichtige Person, ein VIP, wie Angela Merkel, Ban Ki-moon, Nicolas Sarkozy, Oswald Grübel, Roberto Di Niro und wer sonst noch alles an diesem Davoser Gipfel teilnehmen wird. Gott betrachtet uns nicht über unseren Besitz, über unsere Macht oder über unser Können, sondern Gott sieht einfach, dass wir seine Geschöpfe sind. Und wenn diese Geschöpfe nicht schon erlöst sind, sieht Gott, dass sie ein riesiges Problem haben. Menschen, die ohne ihn leben. Ob ein Mensch reich oder einflussreich ist, oder ob er arm oder krank ist, das macht bei Gott keinen Unterschied. Als Petrus einem römischen Hauptmann begegnete, also zu ihm ging und ihm das Evangelium erklärte, und er sah, dass dieser Mann zum Glauben kam, ein Nichtjude, ein Römer, da hat er plötzlich etwas begriffen. Wahrhaftig, begann Petrus, jetzt wird mir erst richtig klar, dass Gott keine Unterschiede zwischen den Menschen macht. Gott schaut auf ganz andere Dinge. Plötzlich sieht er, dass Gott gar nicht so wichtig ist, ob jetzt dieser Römer ein Jude ist oder nicht, dieser Hauptmann. Das war für die ersten Christen, die jüdischer Abstammung war, gar keine so selbstverständliche Sache. Und dann sagt Petrus, Gott fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört, sondern nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat und tut, was gut und richtig ist. Ganz besonders wichtig sind Gott die Menschen, die verloren sind. Das wissen wir ja alle. Und zunächst ist ja jeder Mensch der geboren wird, ein verlorener Mensch. Es sei denn, er hat sich entschlossen, Jesus nachzufolgen. Gottes Herz, könnte man sagen, schlägt für alle Menschen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie die Wahrheit erkennen. Bei Gott sind wir nicht erst dann wichtig, wenn wir etwas vorweisen, etwas geleistet haben. Wir sind Gott wichtig, weil wir seine Geschöpfe sind. Das sind nicht nur schöne Sprüche. Das hat Gott uns handfest bewiesen. Und wir werden uns heute mit ganz bekannten Verse etwas anschauen, über die man fast nicht zu predigen wagt, weil man denkt, das wissen eh alle und den ersten könnt ihr eh alle, fast alle auswendig. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Wer kann den auswendig? Ja gut. Ja, das ist vielleicht eine Motivation, den auswendig zu lernen. Das ist wirklich die Welt. Dass jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt. Denn der, an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn. Wie wichtig du in Gottes Augen bist, kann man kaum deutlicher sagen, als wie es in diesem Vers, Johannes Evangelium Kapitel 3, Vers 16 heißt. Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. So hat Gott die Liebe der Welt gezeigt. Natürlich nicht in erster Linie den Bäumen und den Gärten und den Pflanzen und den Tieren, sondern uns Menschen, die wir auf dieser Welt leben. Und wenn hier Welt steht, dann umfasst das ja jede Nation. Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, dieser Gott hat seinen Sohn für dich in die Welt geschickt, egal welcher Nation du angehörst. Nicht nur das, sondern er hat ihn für dich sogar geopfert. So wichtig bist du Gott, dass er seinen einzigen Sohn für dich geopfert hat. Das ist eigentlich kaum fassbar. Das ist für uns einfach dermaßen, wir haben das schon dermaßen viel gehört, dass wir oft gar nicht mehr begreifen, wie unfassbar das ist, dass der Schöpfer des Himmels und der Erde seinen einzigen Sohn für mich geopfert hat. Gott hat das nicht, weil du oder weil ich gut gewesen wären. Wir sind Gott wichtig, selbst wenn wir ein Leben führen, das ihm nicht gefällt. Paulus beschreibt einmal den gottlosen Menschen ziemlich krass im Römerbrief. Alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Keinen einzigen kann Gott noch gebrauchen. Keiner handelt so, wie es gut wäre. Nicht ein einziger. Ihr Rachen ist ein offenes Grab. Ihre Zunge gebrauchen sie, um zu betrügen. Schlangengift verbirgt sich unter ihren Lippen. Das ist ziemlich heftig, finde ich, wie er das beschreibt. Aber wenn wir in die Welt schauen, wenn wir sehen, was läuft in den verschiedenen Ländern, jetzt auch was in Tunesien läuft, wie da ein ganzes Volk einfach korrumpiert wird von einem Regierungschef. Das ist einfach unfassbar, was die sich leisten konnten, wenn man so ein bisschen darüber liest. Das ist der Mensch. Wenn ihm niemand im Weg steht, dann entpuppt sich der Mensch als ein böses Wesen. Paulus fährt fort, ihr Mund ist voller Flüche und gehässiger Worte. Nichts hemmt ihre Schritte, wenn es gilt, Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend lassen sie auf ihrem Wege zurück. Und vom Weg, der zum Frieden führt, wollen sie nichts wissen. sich Gott in Ehrfurcht zu unterstellen, käme ihnen nicht in den Sinn. Wer wird sich für solche eigensinnigen, arrogante und verabscheuungswürdige Geschöpfe aufopfern? Wer würde für so jemanden ein großes Opfer bringen? Wer will für solche Menschen den kleinen Finger rühren, krümmen? Gott wollte das. Gott hat das getan. Er wollte es, weil wir ihm so wichtig sind. Sehr wichtige Personen. Paulus meint, Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb. Und das ist es nicht zu übersehen, bitte. Als wir noch Sünder waren. Das ist noch fast, also vorher ist auch wichtig, aber nachher, das dürfen wir ja nicht überlesen, als wir noch Sünder waren. Das heißt, Jesus starb für uns, als wir noch nicht erlöst waren. Gott hatte nicht gewartet, bis wir uns bessern würden, bis wir würdig sind für eine Erlösung, dass er sagt, so jetzt haben sie es endlich begriffen, jetzt kann ich das Opfer bringen. Denn er wusste, aus eigener Kraft werden wir das nicht schaffen. Und so machte Gott den ersten Schritt zu uns hin. Und so wichtig bist du ihm. Und warum tat er das? Warum bist du ihm so wichtig? Er liebt dich. Für seine Liebe hat er dir einen handfesten Beweis geliefert, seinen einzigen Sohn, den er für dich geopfert hat. Und vielleicht fragst du, warum sollte Gott mich lieben? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß auch nicht, warum Gott mich lieben sollte. Ich weiß aber eines, dass er mich und dich liebt. Das ist klar. Das hat er bewiesen. Ob wir diesem Beweis Glauben schenken oder nicht, ob wir die Tat Gottes für dich, für uns Menschen, als eine Liebesbezeugung annehmen oder nicht, das liegt in unserer Hand. Ich weiß schließlich ja auch nicht, warum mich meine Frau liebt oder warum mich meine Freunde lieben. Ich bin einfach froh, dass sie das tun. Aber warum? Keine Ahnung. Gott liebt dich und mich mit einer unvorstellbaren Liebe. Eine Liebe, die nicht zuerst von uns Liebe fordert. Wenn du mich liebst, dann liebe ich dich auch. Sondern eine Liebe, die bereit ist, zuerst zu lieben, dort zu lieben, wo ich noch nicht unbedingt liebenswert bin. Johannes sagt, das ist das Fundament der Liebe, den wir praktisch leben können. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Das ist der Grund. Gott hat uns zuerst geliebt. Er hat nicht gewartet, bis wir liebenswürdig sind, sondern er hat uns geliebt und er hat uns so geliebt. Und da auch wieder der Zusammenhang, Jesus, der am Kreuz geopfert wird. Und die mich schon länger kennen, die wissen, dass ich gewisse Sachen immer wieder sage. Und das ist auch etwas, was ich immer wieder sage. Wenn wir Liebe Gottes hören, dann müssen wir uns angewöhnen, sobald wir das hören, Jesus am Kreuz zu sehen. Denn das ist die Liebe Gottes. Nicht ein Gefühl, nicht irgendetwas Schummliges oder so, sondern Liebe Gottes ist, und das sehen wir hier in diesem Vers ganz deutlich, er hat die Liebe gezeigt. Wie hat er sich gezeigt? Indem er seinen Sohn für uns geopfert hat. Das ist die handfeste Liebe Gottes. Und wenn mir jemand sagt, ja, was ist denn Liebe Gottes? Wie hat denn Gott uns geliebt? Dann sage ich ihm, er hat uns geliebt, indem er seinen Sohn für uns am Kreuz hinrichten ließ. Für meine Schuld. Das ist die Liebe Gottes. In einer Sonntagsschule fragte die Lehrerin, was meint ihr, warum Gott wohl uns Menschen so sehr liebt? Dann war es ein bisschen ruhig, die Kinder mussten noch nicht so was sagen und dann gab es eine kleine Christina, die streckte ihren kleinen Finger hoch und dann sagte sie, mit der größten Selbstverständlichkeit, wie es keine andere Antwort gäbe, weil er doch nur jeden von uns einmal hat. Weil er doch jeden von uns nur einmal hat. Wenn wir nur glauben könnten, dass Gott dass wir wichtige Persönlichkeiten sind. Wenn du nur glauben könntest, dass du in den Augen Gottes ein VIP bist, eine sehr wichtige Person. Die Liebe Gottes hat ein klares Ziel, denn Gott will uns retten. Er will uns in den Himmel bringen. Die Qualität der Liebe Gottes wäre ja sehr fraglich, wenn er uns liebt, aber er würde trotzdem dafür sorgen, dass wir in die Hölle kommen. Würden wir sagen, ja, ich weiß nicht, was mit dieser Liebe ist. Nein, die Liebe hat ein klares Ziel. Gott will uns in den Himmel bringen. Er will die Ewigkeit mit uns verbringen. Sein Sohn musste eben sterben, dass unsere Schuld vergeben werden kann und wir nicht selber unsere Schuld mit der Hölle bezahlen müssen. Jesus ist eindeutig in einer guten Absicht gekommen. Er hatte eine gute Botschaft. Er ist nicht gekommen, um zu richten. Man liest dann oft den Vers 17 nicht mehr. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Das ist der Auftrag, Rettung. Und natürlich auch wieder die Welt, das sind natürlich zunächst einmal wir Menschen. Jesus muss uns nicht verurteilen. Wir sind schon verurteilt und verloren. Wir haben keine Wahl. Wir meinen immer, wir hätten eine Wahl. Wir stehen auf neutralem Boden und könnten sagen, wir leben mit Gott oder wir leben ohne Gott. Aber jetzt bin ich quasi nur am Entscheiden, ob ich mit oder ohne Gott lebe. Das ist ein fertiger Witz. Weil ich lebe ohne Gott. Ich bin wie in einem brennenden Haus. Das ist das, was Gott sieht. Seit dem Sündenfall ist das unser Problem. Und das bewegt Gott. Und was Gott getan hat in Jesus Christus, ist nicht, dass er gekommen ist und gesagt, überleg dir, ob du jetzt auf neutralem Boden bist und ob du jetzt mit mir leben willst oder ob du mit dem Widersacher leben willst. Sondern er ist gekommen und hat gesagt, im Grunde genommen, du bist in einem brennenden Haus und wenn du willst, hole ich dich da raus. Und wenn du nicht willst, ist es deine Entscheidung. Aber ich bin verloren, wir sind verloren ohne Jesus. Wir können nur die rettende Hand von Jesus ergreifen und uns aus diesem brennenden Haus herausnehmen lassen. Wir sind eben schon gerichtet. Es gibt nur eine einzige Chance, dass wir von einer höheren Instanz gerettet und begnadigt werden. Du bist Gott also außerordentlich wichtig. Für Gott ist in meinen Augen jeder Mensch ein VIP. Und was für dich und mich gilt, das gilt auch für jeden anderen Menschen natürlich. Wir haben ja eingangs gesehen, dass Gott möchte, dass jeder Mensch gerettet wird. Jeder ist für Gott außerordentlich wichtig. Der Coiffeur oder die Coiffeuse, bei der du die Haare schneiden oder weiß nicht, was man alles mit Haaren machen kann. Meine kann man nur schneiden, aber andere kann man da noch Dauerwellen, weiß ich was machen. Der Briefträger, die Frau an der Kasse, in der Migros oder im Coop, dein Chef, ob du ihn magst oder nicht, ist ein VIP in den Augen Gottes. Dein Lehrer, ob er gut ist oder nicht. Deine Schüler, ob sie brav sind oder nicht. Sind alles VIPs. Alles very important Personen. Für die ist Jesus am Kreuz gestorben. Jeden möchte Jesus retten. Möchte Gott retten. Er möchte, dass diese Menschen nicht verurteilt werden und in der Hölle landen. Wer von dieser Hölle gerettet werden will, der muss nur den Rettungsring ergreifen, den Gott in seiner Liebe auswirft. Wer an den Sohn, wer an Jesus glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt. Denn der, an dessen Namen er nicht glaubt, ist Gottes eigener Sohn. Wer das einfach verachtet, der ist schon verurteilt. Wer aber an Jesus glaubt, wird nicht verurteilt. Wer mit Jesus unterwegs ist, gehört nun zu den Menschen auf dieser Welt, die die beste Botschaft aller Zeiten kennen. Wir wissen, welchen Reichtum wir durch Jesus bekommen haben. Wir sind die Menschen, die jetzt aufgerufen sind, das Evangelium an andere VIPs von Gott weiterzugeben. Wenn wir schweigen, wie sollen Menschen davon erfahren? Paulus sagt, an den Herrn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Und jeder, der Jesus kennt und hier drin ist, oder auch jeder, der Jesus noch nicht kennt, noch nicht erlöst ist und hier drin ist, wie ich garantiert, hat schon von Jesus gehört. Glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Von ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündigt. Wenn das jemand kommuniziert, sonst geht das nicht. Und das Motto oder die Vision unserer Gemeinde geht ja genau in diese Richtung. Ich bin begeistert von dieser Vision. Wir wollen mit Menschen wachsen, die durch Begegnungen mit uns zu Jesus finden. Wir sollen daran beteiligt sein, wenn Menschen zu Jesus finden. Das Einzige, was mich immer wieder stutzig macht, ist, dass mich das sehr beschäftigt, dass wir diese Vision schon lange haben und in meinen Augen viel zu wenig Menschen zum Glauben gekommen sind in diesen Jahren, in denen ich hier in der Gemeinde diene. Das ist ein persönliches Problem, das ich habe, das mich natürlich auch von meiner Berufung her ein bisschen frustriert, wo ich denke, es sind einfach wenig Menschen zum Glauben gekommen. Einige, Sandra, durch das erste Sonntagsdate, das wir gemacht haben. Einige, die zum Glauben gekommen sind, dann wieder gegangen, also in andere Gemeinden weggezogen und so. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, wenig. Sehr wenig. Selber fühle ich mich oft überfordert, denn irgendwie kann man das ja auch nicht machen. Und man kann auch nicht mit jedem auf der Straße gleich über den Glauben sprechen. Vielleicht bin ich selber auch nicht der Evangelist. Vermutlich nicht, sonst wären mehr Menschen zum Glauben gekommen. Ich habe ein evangelistisches Anliegen. Aber eben, es ist der Auftrag der Gemeinde, diese frohe Botschaft an die anderen sehr wichtigen Menschen weiterzugeben. Und in einem Grundwert, unsere Gemeinde hat etwa 9 Grundwerte formuliert, wo wir eigentlich sagen, was uns besonders wichtig ist. Und im Grundwert 2 haben wir das auch formuliert. Wir sind überzeugt, dass verlorene Menschen Gott wichtig sind und daher der Gemeinde wichtig sein sollen. Das ist eine tiefe Überzeugung. Und kaum jemand wird diesen Grundwert ablehnen. Wenigstens nicht öffentlich, vielleicht im Geheimen. Aber es ist einfach dermaßen klar, wenn Gott, der verlorene Mensch, dermaßen wichtig ist, dass er seinen Sohn in diese Welt schickt, dann soll uns doch das Anliegen auch genauso wichtig sein. Natürlich soll uns am Herzen liegen, was Gott am Herzen liegt. Aber genauso wenig, wie wir der ganzen Welt das Evangelium verkünden können, genauso wenig kann die Gemeinde verlorene Menschen wichtig nehmen. Das heißt, wenn man die Gemeinde als einen Verein versteht, als eine Institution. Wenn die Gemeinde die verlorenen Menschen wichtig nimmt, dann bedeutet das doch, dass jedes Gemeindeglied die verlorenen Menschen wichtig nimmt. Nur so kann die Gemeinde die verlorenen wichtig nehmen. Wir können nicht als Gemeinde die Verlorenen wichtig nehmen, als Institution. Klar, wir können Prospekte verteilen lassen, wir können Flyer drucken, wir können Plakate machen und man kann heute alles per Post versenden, da muss keiner von uns mehr den Finger rühren. Das kann man schon institutionell machen. Aber ich glaube, es geht tiefer. Es geht tiefer. Es geht nämlich dahin, dass Gemeinde dann das Anliegen hat, die Personen wichtig zu nehmen und den Auftrag zu erfüllen, wenn wir erkennen, dass jeder von uns ein Gemeindeglied ist und verlorene Menschen wichtig nehmen soll. Und nun möchten wir das in unserer Gemeinde ganz praktisch werden lassen. Nicht der Verein soll die Menschen wichtig nehmen, sondern jeder von uns. Und weil wir nicht in der Lage sind, ganz Zürich zu erreichen, so beginnen wir in unserem Bekannten- und Freundeskreis, und zwar in einer ganz einfachen Variante. Wir haben hier eine VIP-Karte. Very important person. Jetzt habe ich es mal endlich richtig gesagt. Englisch, Fremdsprachen, das ist nicht meine. Aber ich habe ja da meine Helfer, die mich einflößen. VIP. Die Aufgabe von uns ist, dass ihr euch Zeit nehmt, um zu überlegen, für welche drei Menschen möchte ich eine Minute pro Tag beten. Einmal nur das. Einfach für drei Menschen, die dir am Herzen liegen, die du kennst. Einfach einmal beten für sie. Beten, dass Gott ihnen das Herz öffnet. Beten, dass du vielleicht eine gute Gelegenheit hast, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Beten, dass sie vielleicht sich sogar einladen lassen für ein Sonntagsdate oder für ein Vertikal oder das Fenster zum Sonntag zu schauen oder einmal Live-Channel aufzuschalten, was auch immer. Ich weiß nicht, wie Gott dann an diesen Menschen arbeitet. Aber dass wir nur eine kleine Sache, drei Menschen, einmal hinsetzen und überlegen, für welche drei Menschen, die mir am Herzen liegen, möchte ich beten. Das ist eigentlich das Einzige, was wir motivieren möchten dazu. Und ich möchte dich ermutigen, das einfach einmal zu machen. Und ich bin gespannt, was Gott in Bewegung setzen wird. Eines ist klar. Bei Gott ist jeder Mensch ein VIP. Du musst nicht überlegen, oh nein, für den bete ich nicht, da ist Gott nicht wichtig. Oder? Der ist dir vielleicht nicht wichtig, dann musst du ja nicht unbedingt für ihn beten. Aber Gott wird trotzdem wichtig sein. Also wir können nicht die ganze Menschheit erreichen, aber wenn jeder von uns für seine drei VIPs betet und sich Gedanken vielleicht macht, das kommt ja dann vielleicht automatisch, dass Gott einem irgendwie eine Idee gibt, vielleicht mal ein Kärtchen zu schreiben, mal anzurufen oder wie auch immer. Das ist nämlich noch eine verblüffende Sache. Wenn 60 Christen, 60 Leute in unserer Mitte je für drei VIPs beten, dann wird für 180 Menschen gebetet. Also es gibt Überschneidungen. Aber das ist ja gleich, dann wird für zwei andere gebetet. Wenn 80 von uns sind es 240 Menschen, für die regelmäßig gebetet wird, das müsst ihr euch mal vorstellen. Ich gehe jetzt einmal davon aus, dass wenn wir das nicht machen, für diese 180 oder 240 Menschen nicht gebetet wird. Wenn wir das machen, werden sie umbetet. Es ist eine kleine Sache. Eine kleine Sache. Und wir können gespannt sein, was Gott daraus macht. Vergessen wir nicht, was Paulus geschrieben hat. An den Herrn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Und von ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündet. Stellt euch vor, was für eine Freude das bei uns auslöst, wenn wir erleben dürfen, wie Menschen zu Jesus finden. Und wie groß die Freude ist, wenn ein VIP von mir gerettet wird. Für den ich vielleicht bis heute nicht besonders gebetet habe, vielleicht mal einmal im Monat, oh, jetzt ist mir der Hans gar noch in den Sinn gekommen, jetzt könnte ich ja für den noch beten. Vielleicht für jemanden, wo ich sage, jetzt bin ich wirklich durch diese Motivation, habe ich jetzt mir Zeit genommen, um für diesen Menschen zu beten, jetzt ist er sogar zum Glauben gekommen. Ich hätte es zwar gar nicht geglaubt, aber es ist so. Was für eine Freude wird das bei uns auslösen. Und das möchten wir euch ans Herz legen. Wir haben das so auch im Leiterkreis besprochen, dass wir das in diesem Jahr ganz besonders fördern möchten, dass wir einfach für Menschen beten und nicht zu viel. Ihr müsst nicht für 20 beten, dann habt ihr nach einem Monat seid ihr bestresst. Ihr könnt auch die VIPs mal wechseln. Das ist kein Gesetz, ihr müsst jetzt nicht die nächsten 20 Jahre für dieselben beten. Es werden Karten aufliegen und ich werde euch jetzt dann gleich noch eine verteilen. Und der Weg zur Rettung, wenn ein Mensch so weit ist, ist dermaßen einfach, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Möge der Herr schenken, dass viele Menschen gerettet werden, dass unsere Vision sich wirklich umsetzt, dass wir mit Menschen wachsen, die durch Begegnungen mit uns zu Jesus finden. Menschen, für die wir auch schon gebetet haben, die wir mal angesprochen haben, die wir vor Gott bewegt haben. Das möchten wir euch ans Herz legen, jetzt am Anfang auch dieses Jahres. Und ich möchte jetzt beten mit uns und ich werde dann, ich nehme an, es gibt noch ein Lied, während dem Lied diese VIP-Karten verteilen. Es hat jetzt klein, ich habe sie klein gemacht, ich habe jetzt gedacht, für die, die lieber eine große Karte in der Bibel haben, für die werde ich dann noch eine große Karte, große Karten drucken und dass ihr die dann, die Größen in die Bibel legen könnt. Vater, wir möchten dir von ganzem Herzen danken, dass dir jeder Mensch wichtig ist. Das ist ganz großartig, dass wir wissen, jeder Mensch, ob er uns sympathisch ist oder nicht, für dich ist das eine sehr wichtige Person. Und wenn sie noch nicht erlöst und gerettet ist, dann in besonderer Weise ist es dein Wunsch, dass dieser Mensch das ewige Leben bekommt. Dass dieser Mensch frei wird von Schuld und seine Schuld nicht selber bezahlen muss, sondern seine Schuld bei deinem Sohn abgeben kann, der für uns am Kreuz starb. Ja, Herr, und es ist so eine kleine Sache eigentlich, dass wir einfach für drei Menschen beten, die wir kennen, ja, für die wir auch ein besonderes Anliegen haben. Und Herr, hör auf diese Gebete. Schenk, dass Menschen erlöst werden und zu dir finden. Wir danken dir einfach, dass du gnädig und barmherzig bist. Und wir danken dir, dass wir eine großartige Botschaft haben. Und schenke, dass diese Botschaft noch viele Menschen rettet und ihnen ewiges Leben schenkt. Amen.